Die Waffen-SS wird zur Armee. Vom Staatsschutzkorps zur strategischen Reserve des Regimes. Mit dem SS-Korps will der Führer auf dem ganzen Globus herumfahren können. Kurt Zeitzler am 17. Juli 1943 zu Erich von Manstein. Der Rückschlag vor Moskau und der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten hatten bei Hitler in Bezug auf die zukünftige Rolle der Waffen-SS ein grundsätzliches Umdenken bewirkt. Trotz ihrer beachtlichen Erfolge auf den Schlachtfeldern Russlands war der Diktator bisher strikt gegen jede Vergrößerung der Waffen-SS gewesen. Dahinter steckte zunächst seine alte Rücksichtnahme auf die Befindlichkeiten der Heeresgeneralität, auf deren Professionalität er bis zur Winterkrise 1941 vertraut hatte. Vor allem aber war es Hitlers starke Skepsis, dass seine wertvolle Garde durch eine weitere Expansion ihren Elitecharakter verlieren musste. Seit Anfang 1942 sah sich der Diktator allerdings mit der wachsenden Gefahr konfrontiert, den Krieg zukünftig auch an einer zweiten großen Front in Frankreich führen zu müssen. Bislang hatte Hitler in den drei Stammdivisionen der Waffen-SS vor allem ein ihm bedingungslos ergebenes Staatsschutzkorps gesehen, das im Extremfall jeden möglichen Versuch der deutschen Bevölkerung, den Verrat vom November 1918 zu wiederholen, brutal niederschlagen sollte. Der Fronteinsatz der bewaffneten SS diente in der aberwitzigen Logik des Diktators vor allem ihrer militärischen Bewährung und damit der politischen Legitimation eines notfalls schonungslosen Kampfes nach innen. Da Hitler inzwischen schon für den Herbst 1942 mit einer Landung der Angloamerikaner in Frankreich rechnete, kam in seinen Augen der Waffen-SS jetzt erstmals auch eine strategische Bedeutung zu. Aus den Divisionen SS-Leibstandarte Reich und Totenkopf sollte die bewaffnete Faust des Regimes werden, die an allen Fronten eingesetzt werden konnte. Indem er sich nach der Entlassung Eberhard von Brauchitsch selbst zum Oberbefehlshaber des Heeres machte, hatte Hitler seine Diktatur auch auf die Führung des Heeres erweitert. Der Franzose Jean-Luc Lelu hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Hitlers Entschluss zur Aufstellung eines mächtigen SS-Panzerkorps im Grunde nur der Erweiterung des alten Staatsterrorgedankens diente. Zur Untermauerung seiner neuen Doppelrolle benötigte er ein gewandeltes Staatsschutzkorps, das in Zukunft in gleichfalls doppelter Funktion sein Unrechtsregime nach innen wie nach außen rigoros zu exekutieren versprach. Dass Felix Steiners SS-Division Viking mit ihren beiden Ausländerstandarten Westland und Nordland nicht in die neue Lösung einbezogen wurde, verleiht dieser Deutung zusätzliche Plausibilität. Die Niederlage der Wehrmacht vor Moskau und der Verlauf der Winterschlachten verhalfen so paradoxerweise Himmler zu seinem größten Sieg. Die höchst unbefriedigende Nebenrolle seiner Waffen-SS im Osten war endlich Geschichte. Ende Mai 1942 erteilte Hitler ihm die ersehnte Genehmigung zum Aufbau des ersten SS-Generalkommandos. Mit gestärktem Rücken konnte der Reichsführer SS jetzt auch beim Oberkommando der Wehrmacht eine Verdreifachung seines bisherigen Rekrutenkontingents erwirken. Unter dem Befehl des sich auf dem Truppenübungsplatz Bergen formierenden neuen Korpsstabes sollten die nunmehr auf Divisionsstärke gebrachte SS-Leibstandarte, die SS-Division Reich und Eickes Totenkopf-Division treten. Überraschenderweise wurde nicht der als Prototyp eines nationalsozialistischen Soldaten in der Presse gefeierte Sepp Dietrich zum Befehlshaber des neuen Korps ernannt, sondern der nüchterne Preuße und gelernte Generalstabsoffizier Paul Hauser. Ganz auf militärische Professionalität mochte Hitler also auch jetzt nicht verzichten. Dabei dachte der Diktator ganz klar in langfristigen Perspektiven. Während am 28. Juni 1942 die große Offensive der Wehrmacht auf Stalingrad und die Ölfelder des Kaukasus einsetzte, Fallblau, kehrten die drei als Eliteverbände inzwischen hochgeschätzten Divisionen der Waffen-SS der Ostfront den Rücken. Trotz der Einwände von Generalstabschef Franz Halder sollten sie im noch ruhigen Frankreich zu kampfstarken Panzergrenadierdivisionen umgebaut werden. Ihr Eintreffen in den neuen französischen Quartieren muss den Männern wie eine Belohnung für ihre Leiden in der russischen Wildnis erschienen sein. Dietrichs SS-Leibstandarte, die seit ihrem Rückzug von Rostow allerdings an keinen schweren Kämpfen mehr teilgenommen hatte, durfte am 29. Juli 1942 in voller Stärke über die Pariser Champs-Élysées paradieren, ehe sie ihren neuen Standort in Raum Évreux-Dreux westlich der französischen Hauptstadt bezog. Im Oktober erfolgte ihre endgültige Verlegung in die Normandie. Ende Juli 1942 war auch die SS-Division Das Reich, teils noch aus dem umkämpften Frontbogen von Relaischew, teils aus Fallingbostel kommend, in Nordwestfrankreich eingetroffen. Durch Zuführung der neuen Halbketten-Schützenpanzer Sonderkraftfahrzeug 251 sollten aus den motorisierten Infanteristen der Waffen-SS jetzt Panzergrenadiere werden. Für jede SS-Division waren insgesamt 6 Panzergrenadierbataillone mit je 80 gepanzerten Fahrzeugen vorgesehen. Außerdem hatte Hitler entschieden, jede Division mit einer vollständigen Panzerabteilung einschließlich einer Kompanie schwerer Kampfpanzer vom Typ Tiger I auszustatten. Im Oktober 1942 bestimmte er sogar, dass die SS-Leibstandarte ein ganzes Panzerregiment zu 2 Abteilungen erhalten sollte. Jede SS-Division sollte wieder auf eine Stärke von 20.000 Mann gebracht werden, wodurch die Gesamtstärke des neuen Panzerkorps einschließlich der Korps-Truppen auf über 60.000 Mann anwuchs. Auf dem Papier erschien dies eine beeindruckende militärische Macht, die zumindest kurzfristig auf jedem Kriegsschauplatz die Lage zugunsten der Deutschen wenden konnte. Doch in der Praxis haperte es beinahe an allem. Ein Teil der neuen Panzersoldaten stammte aus den KZ-Bewachungsmannschaften oder kam aus dem SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt. Das Wissen um Panzertaktik, Fahrzeugwartung und Schießausbildung musste in allen 3 SS-Divisionen erst völlig neu aufgebaut werden. Am schwierigsten gestaltete sich die Lage für Eickes Totenkopfler. Die letzten 5 Sturmbanne seiner Division konnten nicht vor Oktober 1942 aus der Front bei Demjansk herausgelöst werden, nachdem die monatelangen russischen Angriffe auf den deutschen Frontbogen erst im September an Heftigkeit nachgelassen hatten. Die bemitleidenswerten Reste der Totenkopfdivision kehrten nach Bordeaux zurück, aus dem sie nur 15 Monate zuvor nach Russland aufgebrochen war. Viele, die sich noch an die angenehme Zeit in der Biskaya hätten erinnern können, lebten allerdings nicht mehr. Eickes Division war im Kessel von Jemansk zerschlagen worden und auf die Kampfstärke eines Bataillons geschrumpft. Sie musste in Frankreich praktisch vollkommen neu aufgebaut werden. Inzwischen machte jedoch das Oberkommando des Heeres Schwierigkeiten. Generaloberst Friedrich Fromm, der Befehlshaber des Ersatzheeres, bestand gegenüber Hans Jüttners SS-Führungshauptamt darauf, dass die hart bedrängte Fronttruppe unbedingt Vorrang bei der Belieferung mit neuen Kampfwagen habe. Der Aufbau eines Panzerbataillons für die neue SS-Panzergrenadierdivision Totenkopf müsse daher auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Erst Hitlers Einschreiten führte zu einer Änderung der Prioritäten. Auch Eicke sollte seine 40 Panzer bekommen. Obwohl die deutsche Rüstungsindustrie im Herbst 1942 kaum die Verluste an den Fronten ausgleichen konnte, wanderte ein bedeutender Teil ihrer Produktion in das neue Projekt. Schlimmer noch, auch als sich in Russland und in Nordafrika die Wende des Krieges bereits abzuzeichnen begann, verharrten die 3 kampfstärksten Divisionen der Waffen-SS in ihren französischen Ruheräumen, wo sie sich offenbar nicht nur mit der Verbesserung ihres Ausbildungsstandes befassten. Immer wieder kam es seitens der vom Ostkrieg geprägten SS-Männer zu Gewalttaten gegen die Zivilbevölkerung. Beinahe verzweifelt resümierte am 23. September 1942 SS-Gruppenführer Georg Keppler, der neue Kommandeur der SS-Panzergrenadierdivision Das Reich, es gebe fast kein Vergehen oder Verbrechen, das bisher von Angehörigen der Division nicht begangen worden ist. Anfang 1943 verwüsteten Führer der SS-Leibstandarte in der Bretagne eine alte Kirche, benutzten anlässlich eines Trinkgelages das Chorgestühl und selbst ein Kruzifix als Brennholz und vergnügten sich im Laufe des feuchtfröhlichen Abends mit einem Schießwettbewerb auf ein wertvolles Gemälde aus dem 15. Jahrhundert. Anders als Kepler hat Dietrich offenbar an dem Wüstenverhalten seiner vermeintlichen Elitesoldaten keinen Anstoß genommen. Gegenüber dem entsetzten Militärbefehlshaber in Frankreich verbat er sich strikt weitere Einmischungen in seinen Befehlsbereich, ließ die Sache aber im Sande verlaufen. Es gab allerdings auch militärische Aufträge für die sich in Frankreich sichtlich wohlfühlenden SS-Männer. So mussten sich Teile aller drei SS-Divisionen Mitte November 1942 an der Besetzung des freien Restfrankreichs beteiligen, nachdem es den Angloamerikanern zuvor gelungen war, starke Kräfte in Marokko und Algerien zu landen. Die Selbstversenkung der französischen Flotte im Hafen von Toulon konnten die Deutschen allerdings nicht verhindern. Haussers sich formierendes Panzerkorps verblieb auch dann noch in Frankreich, als sich am 22. November 1942 in der Don-Steppe bei Kalasch die Spitzen zweier russischer Angriffskeile vereinigten und damit rund 22 deutsche und rumänische Divisionen im Raum von Stalingrad eingeschlossen waren. Für das am 12. Dezember 1942 gestartete Rettungsunternehmen Wintergewitter gab der Führer nur eine einzige der in Frankreich stehenden Panzerdivisionen zum Transport nach Russland frei. Die wertvollen SS-Divisionen blieben unbetroffen. Noch unterschätzte Hitler das sowjetische Kräftepotenzial und glaubte, sich den Luxus erlauben zu können, sein Elitekorps geschlossen in Reserve zu halten. Erst der russische Durchbruch am Tschir zwang ihn am 25. Dezember 1942 zu einer Neueinschätzung der Lage. Nun drohte die Einkreisung der gesamten, noch weit im Kaukasus stehenden Heeresgruppe B. Ende Dezember ergingen die Vorbefehle an die SS-Panzergrenadierdivision Leibstandarte und das Reich. Eickes Division konnte ihre Auffrischung vorerst noch fortsetzen. Am 10. Januar 1943 verließen die ersten Eisenbahnzüge mit Teilen der SS-Leibstandarte den Bahnhof von Argentan in der Normandie. Ihr Ziel war das ukrainische Charkow, der Ort des einzigen vollen Sieges, den die Waffen-SS jemals erringen sollte.